Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Januar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, natürlich steht alles im Zeichen vom WEF, oder besser gesagt eben vom Donald Trump, der Gast ist am WEF, wobei eben, was heisst eigentlich Gast? Er ist im Prinzip der Superstar, der Einzige, wo die Leute alle wollen wissen, was er sagt. Natürlich hassen den alle, aber sie wollen wissen, was der hassenswerte Mensch sagt. Gut, Dominik, wir reden mal ein bisschen über die Rede. Also jetzt läuft immer noch das Gespräch, aber die Rede hat er jetzt schon gehalten. Wir gehen auf die einzelnen Punkte, die wir finden, sind am wichtigsten. Fangen wir mal an. Was ist der erste Eindruck, Dominik?
Ein unglaublicher Auftritt. Es war 30 Minuten Rede angekündigt. Er hat eine Viertelstunde geredet. Nachher eben noch ein Q&A mit dem CEO vom WEF, Brende, der Norweger ist. Also ein bisschen, was natürlich in Sachen Grönland spannend ist. Ja, einfach ein paar Sachen, die mir beim Hören spontan aufgefallen sind. Er hat zuerst angefangen mit «I love Europe». Er hätte Europa gern. Er wähle, dass Europa wieder gross werde. Europa sei aber in die falsche Richtung gegangen. Insbesondere hat man zu viel Geld ausgegeben für Social Security. Massenmigration hat man falsch angeteigert. Dann Energiepolitik, wobei er immer von Windmill geredet hat. Das sei absurd. Die Windrädchen, die man hier baue, das breche nichts. Und im Ganzen oder, sei Europa halt einfach High Spending und Low Growth.
Genau, und da muss man jetzt mal einfach alle die Leute zurückweisen, die ganze Zeit behaupten, die Amerikaner haben Europa aufgegeben, es interessiert sie gar nicht mehr, sie finden Europa sowieso eigentlich ein Find und sie wollen die EU kaputt machen. Nein, das ist nochmal eine Klage von den Linksliberalen, vom linksliberalen Establishment, wo die Kritik, die Trump jetzt, wie du sagst, geübt hat, nicht hören wollen. Wo nicht hören wollen, dass sie 20 Jahre lang jetzt den Kontinent ruiniert haben. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Es ist eine Elite, die den Kontinent ruiniert hat. Reden wir eben zum Beispiel einfach mal als Beispiel Frankreich und Deutschland. Was haben die zwei Länder politisch in den letzten 20 Jahren alles falsch gemacht, dass sie jetzt Kopfendeckel in so einem schlechten Zustand sind? Es geht nur um das. Und wenn einer aus Amerika das kritisiert, der wird immer behauptet, er hasst Europa, er will uns Putin übergeben. Nein, er will einfach, dass wir einen Machtwechsel machen, dass wir eine andere Politik machen. Übrigens etwas, was sehr viele Leute auf dem Kontinent ja auch wollen. Und von dem her ist das eben wirklich ein fauler Trick. Es ist ein bisschen so wie die Linke, wenn du irgendjemanden kritisierst und die Person ist zufälligerweise eine Frau, dann heisst es, du bist frauenfindlich. Du bist frauenfindlich. Damit man nicht mehr auf Kritik eingehen muss. Und ich meine, ja, mit diesen Windrädchen, wir sagen es ja die ganze Zeit, oder? Er hat recht. Und das ist vielleicht auch mal wichtig, dass ihr es versteht. Es gibt, ich komme ja immer wieder E-Mails über, warum sind die so freundlich, Trump-freundlich, ihr seid nicht mehr ganz bachen und so weiter. Weil wir genau die gleiche Politik in Europa nicht gut finden und die kritisieren. Und wir sind auch der Meinung, wir brauchen einen Wechsel. Und wenn wir den haben ohne Trump, umso besser. Ich brauche den Trump für das nicht, aber ich will einen Politikwechsel.
Ja, er hat betont, oder? Die Europa sei nicht mehr wiedererkennbar. Es hätte letztlich, und das ist, er hat auch mehrfach über Kultur geredet. Man hätte die Kultur vom Westen hätte man verloren. Das finde ich interessant, oder? Er ist ja nicht ein Liberaler wie mir. Das kann man irgendwie nicht sagen. Aber er hat einfach betont, er will, dass Europa wieder auf den Weg zurückfinde, wo der Westen stark, gross, wirtschaftlich stark und auch militärisch stark gemacht hat. Und das, da hat er natürlich einen Punkt, wie du sagst, wir haben diesen Weg haben wir verloren. Ich würde sagen, nach dem Kalten Krieg hat man das auf die Seite gelegt. Und er hat dann auch das Gemeinsame betont. Zweimal hat er gesagt, Europa und Amerika gehören zusammen. Wenn es Amerika gut geht, dann geht es auch Europa gut. When the US goes up, you follow. Und wenn es Amerika schlecht ging, wie unter den beiden Jahren, das so hat er es betont, dann ging es auch Europa schlecht. Das hat er mehrfach so betont. Wenn sie die falsche Richtung geht, an beiden Orten, dann geht es überall bachab. Und wenn es Opsi geht, und er hat gesagt, uns geht es jetzt wieder Opsi, macht mit. Das ist sozusagen, man könnte fast sagen, es war eine Einladung. Er hat dann ganz am Ende hat er auch gesagt, together, let's become more stronger than ever. Also, eben für die ihn hassen, die werden das natürlich überhört haben. Aber eigentlich war es eine Einladung, wieder gute Politik zu machen.
Und es sind natürlich auch immer die Leute, die das kritisiert haben, die eben zum Beispiel sein Strategiepapier nicht gelesen haben, weil es genau auch in dem Strategiepapier genau so geschrieben ist. Und es macht ja auch Sinn. Ich meine, man muss ja mal überlegen, warum sollen die Amerikaner wollen, dass Europa niedergeht? Sicher nicht. Wir sind trotz allem immer noch der wichtigste und engste Verbündete von Amerika, weil wir kulturell gleich sind. Wir sind der Westen, wir gehören zusammen. Und da hat Donald Trump absolut recht. Ich will noch schnell darauf eingehen, was du gesagt hast, er ist kein richtiger Liberaler. Das sehe ich auch so. Oder der Witz am Trump ist, er ist gar nicht wahnsinnig ideologisch. Also wenn du die meisten Positionen, die er hat, kannst ab und zu konservativ nennen, dann wieder liberal, oder kannst sie aber sogar teilweise sozialdemokratisch nennen. Also es ist eben nicht das, sondern der Punkt am Trump, und deshalb ist er so schwer zu widerlegen, ist Common Sense. Common Sense. Mir hat gestern ein Journalist, den ich sehr gut kenne, erzählt, der hat eine Deutschlandreise gemacht und sei von Bahnhof zu Bahnhof gereist. Und die Bahnhöfe, da bist du nicht mehr, da das bist du in Aleppo und in Damaskus und in Istanbul. Du bist nicht mehr in Deutschland. Das ist da, wo der Herr Merz gesagt hat, Stadtbild, es geht um das. Und es ist doch Common Sense, dass wir in Europa dürfen doch Kopfendeckel als Europäer das Gefühl haben, wir leben in Europa. Das ist doch Common Sense, das ist doch nicht eine ideologische Frage. Aber die 20 Jahre von dem linksliberalen Rule hätten die Leute wollen einreden, ihr müsst jetzt das gut finden. Das ist doch schön. Wieso wollt ihr nicht in Aleppo wohnen? Warum nicht? Ist doch schön. Und das ist da, wo Donald Trump so stark macht. Es ist immer Common Sense. Es ist Common Sense. Und dann beißen sich die Akademiker und die linksliberalen Journalisten ständig wirklich bei Zähne aus an dem. Und sie müssen immer argumentieren, warum wird es am Morgen wieder hell. Sie müssen gegen das müssen sie argumentieren. Und dann verlierst du halt.
Er hat eben betont, Europa hat ihre Kultur zerstört. Das hat man wirklich noch nie so, also habe ich noch nie so gehört. Er will starke Alliierte, auch im Sicherheitsbereich. Er ist dann langsam aufs Thema NATO übergegangen. Er sei keine Gefahr, no threat to NATO. Im Gegenteil, er will eine starke Allianz, aber sie muss halt nicht nur stark sein wegen der Vereinigten Staaten. Und dann ist er bei Grönland gelandet. Er hat dann noch so einen Witz gemacht. Ja, soll ich etwas zu Grönland sagen? Meine die recht? Erwartet die recht, dass ich etwas zu Grönland sage? Und er hat dann sehr viel gesagt. Er werde keine Gewalt anwenden für Grönland. Aber er will Ownership. Es ging sonst nicht, um das zu verteidigen, nur schon aus psychologischen Gründen. Er hat gesagt, es war ein riesiger Fehler, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Grönland einfach so zurückgegeben hat. Er hat das Beispiel gebracht von den Virgin Islands, das habe ich nicht gewusst, wo die USA offenbar im Ersten Weltkrieg abgekauft haben, glaube auch Dänemark oder so.
Ja, und dann Dänemark,
behalten haben, oder? Und er hat gesagt, im Zweiten Weltkrieg, ich meine, Dänemark hat, das stimmt, hat 6 Stunden gekämpft gegen die Nazis, dann ist Dänemark fertig gewesen, und dann hat die USA sich um Grönland gekümmert und hat das dann nachher nicht behalten. Das war der grösste Fehler, den man je gemacht hat. Und die Situation, hat er gesagt, ist jetzt ähnlich, oder? Dänemark kann das Grönland nicht verteidigen. Wir können es, aber wir wollen es auch besitzen, einfach damit wir es richtig machen. Das gehört sich fairerweise so hat es erst dargestellt.
Also ich muss sagen, ich finde an sich natürlich das gut, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg nichts annektiert haben. Oder? Sie haben den grössten Krieg der Weltgeschichte gewonnen, ohne dass sie als Sieger, als eindeutige Sieger vom Platz gegangen sind mit irgendwelchen neuen Ländern. Oder? Das haben sie schön
beim
Stalin übernommen und haben deshalb aus meiner Sicht moralisch immer eine unglaublich starke Position gehabt, wenn die Linken das immer in Abrede gestellt haben. Aber es ist einfach so. Von dem her finde ich, an sich war es eine gute Idee gewesen. Aber jetzt kommt's. Wieso haben eigentlich Dänen damals nicht die Weisheit gehabt, zu sagen, hey, ist ein grosser Brocken für uns. Wir sind ein kleines Land, wir können es nicht verteidigen. Wir haben ja schon jetzt gegen den Hitler keine Chance gehabt. Wieso gehen wir das nicht einfach den Amerikanern schenken? Als Dank, dass sie Europa befreit haben. Das wäre vielleicht eine viel bessere Idee gewesen, dann hätten wir nämlich das ganze Puff nicht. Und was du nämlich sagst, oder was der Trump nämlich sagt, ist schon so. Meine Dänen haben praktisch keine Armee im Zweiten Weltkrieg. Sie sind, ich kenne die Planungen der Nazis, oder? Die Nazis haben für die Eroberung von Dänemark, ich habe nur eine Division eingesetzt. Ich schaue es nachher noch anschauen, ich weiss es nicht mehr genau. Eine Division. Für die Schweiz im Vollausbau des Redui, einfach damit die Defetisten das einmal hören, haben die Nazis 22 Divisionen einsetzen wollen. Wie sie gewusst haben, das ist sehr mühsam.
Und die haben es nicht gemacht.
Und das ist der Unterschied zwischen Dänemark und der Schweiz. Wir sind bereit gewesen, wir hätten uns verteidigt und das hat die Nazis auch dazu gebracht, dass sie uns nicht erobern. Und denen, ja, die zahlen auch jetzt wieder den Preis, dass sie halt finden, gut, sollen doch andere für uns Krieg führen. Aber dann musst du nicht beklagen, wenn du deine Kolonien verlierst.
Das hat er dann eben weiter ausgeführt, an verschiedensten Beispielen, ganz Europa, hätte einfach gelebt davon, dass Amerika in der NATO Unglaubliches mache und alle anderen nicht. Und er hat dann gesagt, oder meine, sie haben in seiner ersten Amtszeit nicht einmal die versprochenen 2% vom BIP investiert. Jetzt gehen viele Länder auf 5%, das hat er als grossen Erfolg dargestellt. Alle Länder leben von den USA, er hat zum Beispiel Kanada erwähnt und er hat abgezeigt zum Mark Carney, zum Premier, zum Kanadischen, gesagt, ich habe deine Rede von gestern gelesen, aber das nächste Mal, wenn du redest, du gefälligst daran denken, auch Kanada lebt ökonomisch und sicherheitsmäßig von den Vereinigten Staaten. Er hat das auch gesagt zum Emmanuel Macron. Er hat sich noch lustig gemacht über seine Sonnenbrille und hat gefragt, what the hell happened to Emmanuel? Hat er gefragt. Und dort hat er dann das Beispiel gebracht, das wir auch von der Schweiz wissen, also von den Medikamentenpreisen. Oder? Er hat dann erzählt, wie er offenbar in einem Telefon, ob es stimmt, wohl, möglicherweise schon, er hätte Emmanuel Macron gesagt, schau, das geht nicht, dass du $10 zahlst für ein Billeli und wir zahlen $150 oder 120, hat er gesagt, das geht nicht. Ich verlange nicht, dass du auf 120 raufgehst, aber du musst auf 30 rauf. Und der Emmanuel Macron hat immer gesagt, no, 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 I won't do it. Er hat wirklich den Accent nachher gemacht und er muss unten gesessen sein, weil er hat immer wieder auch abgezeigt. Das war grossartig. Und am Schluss hat er es gleich gemacht. Die Pille, die kostet jetzt, er hat nicht gesagt, welche kostet jetzt, also $30 in Paris. Und so wird es auch mit anderen Ländern gehen, oder es ginge nicht, dass irgendwie die Pharma letztlich in Amerika Geld mehr und in Europa ihre Medikamente günstig geben. Und dann ist er auf die Schweiz zu sprechen gekommen.
Du musst eben, hast es erwähnt, er hat 45 Minuten, glaube ich, vor, oder weißt du, eine halbe Stunde ist vorgesehen. Noch hat er irgendwie eineinhalb Stunden geredet und ist jetzt, glaube ich, immer noch am Reden. Also der Mann, der 79 ist, ist Kopfendeckel, also was Energie betrifft, schon unglaublich immer noch da. Es gibt ja Leute, die immer sagen, ja, er ist auch dement und so weiter. Finde ich herzig. Aber wenn man denkt, dass der Mann gestern in Washington abgeflogen ist und dort Nacht durchgeflogen ist und wahrscheinlich nicht so gut geschlafen hat, obwohl der Force One ist ja bequem, aber er hat so gut nicht geschlafen und die Energie hat, ja, was sagt euch das? Ihr braucht eine gute Matratze. Ihr braucht eine sehr gute Matratze. Und ich bin überzeugt, der Donald Trump hat eine Matratze von Schlafwohl. Hört jetzt sehr gut zu, dass ihr auch so gut könnt schlafen könnt wie der Donald Trump und nachher einfach endlos Fidel Castro-mässig könnt reden, so wie mit einer kleinen Duracell. So eine Duracell-Batterie, ihr kennt die Werbung mit der Häsli, die ganze Zeit rumsäckelt, weil sie einfach Batterien haben und nie aufhören. Den müsst ihr jetzt gut zuhören.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Gut, gehen wir weiter. Ja, jetzt natürlich für die Schweiz ein Höhepunkt. Donald Trump redet in Davos über die Schweiz. Ich würde sagen, das ist eine Premiere. Ich glaube nicht, dass je ein amerikanischer Präsident in seiner Eröffnungsrede die Schweiz erwähnt hat. Aber leider kann man sich fragen, ob es für uns schön ist, dass so erwähnt worden sind. Dominik.
Ja, vor allem für Karin Keller-Sutter ist es nicht schön, weil er hat ausführlich über das Telefonat vom letzten Sommer geredet. Er hat angefangen zuerst und gesagt, ja, die Schweiz hätte das auch lernen müssen. Die hätten nichts gezahlt. und dafür ein 41 Milliarden Handelsdefizit gehabt. Und es ist zwar ein beautiful place, aber das ginge nicht. Und er hatte dann ein Telefonat mit jemandem. Er wüsste nicht genau, ob das Premierministerin war oder eine Präsidentin. Es war auf jeden Fall eine Frau. Die sei sehr repetitive gewesen, sehr persistent. Sie hat die ganze Zeit also das Gleiche gesagt, nämlich, ja, du kannst das nicht machen mit diesen höheren Zöllen, du kannst doch das nicht machen, wir sind ein kleines Land, we are a small country. Und er hat einfach gesagt, ja, wir sind vielleicht ein small country, aber wir haben ein big Handelsdefizit, oder? Und sie hat immer noch einfach bettelt darum, dass er doch da uns die Schweiz besser behandelt. Und er hat dann einfach gesagt, nein, so geht das nicht weiter und hat darum 39% Zoll veranlagt. Und dann the hell broke out in Switzerland, oder? Also es sind x Leute sind bei ihm vorbeikommen und so. Das ging natürlich so nicht weiter. Und er sei ein ganz netter. Er will die Schweiz nicht kaputt machen. Er hätte auch 70% Zoll verfügen über die Schweiz. Dann wäre die Schweiz zusammengebrochen. Das will er nicht. Darum sei der Schweiz ja wieder entgegengekommen. Er will, dass es allen Ländern gut ging, aber die Schweiz zahle jetzt und so sieht das gut können regeln und er werde die Politik weitermachen, er werde sie auch mit allen anderen Ländern machen. Er hat sehr klar gesagt, oder, dass mit der Zollpolitik bringt er eigentlich, das ist sein Verhandlungsjoker, den er einbringt, oder, und er tut das wissen wir jetzt auch, x andere Länder auch einsetzen, indem er sehr oft droht mit dem. Und dann ist eigentlich die Schweiz, muss man sagen, er hat fast wollen, dass er so anbringen, dass wir am Schluss ihm noch dankbar sein für 15% Zoll.
Ja, am Schluss müssen alle dankbar sein, dass er so ein absoluter Rüppel ist. Er ist natürlich ein Rüppel. Aber ich muss jetzt auch sagen, wenn man so jetzt gesehen hat, wie er geredet hat, ich muss sagen, er hat ja wirklich verschiedene Phasen. Oder? Ab und zu ist er ja wirklich also mehr andere im Zeug rum, dass man wirklich das Gefühl hat, Kopfdeckel, hey, fass dich mal kurz. Aber da muss ich sagen, das war jetzt eine sehr konsistente Rede gewesen, auch relativ locker. Oder? Also, es dunkelt einem, er ist sehr entspannt, auch nach dem langen Flug. Also, ich weiss nicht, tun wir schnell innenpolitisch reden. Eben für Karin Keller-Sutter ist das nicht gut. Das ist nicht gut, wie es natürlich schon die bösesten Interpretationen bestätigt, oder? Dass, ja, sie hat da eine ganz grosse Rolle gespielt. Das finde ich immer noch nicht. Also ich glaube es auch nicht, wenn der Donald Trump das sagt. Ehrlich gesagt. Sondern es ist völlig klar gewesen, er hätte uns einfach nochmal einmal unter Druck setzen. Sie hätte gar nichts können machen. Die 39% hat er schon im Kopf gehabt, da bin ich einfach überzeugt. Aber ist ja gleich. Aber was hat es innenpolitisch für Folgen, was würdest du sagen?
Das glaube ich nicht gross. Also die den Deal, den man dann Mitte November erreicht hat, also das Team vom Parmalin, die jetzt müssen verhandeln bis Ende März, wissen, dass das schwierig wird. Es bestätigt, dass vielleicht plötzlich wieder eine Drohung kommt von Trump. Wenn er das nicht reintut, dann sind wir wieder bei 39% oder so. Das ist glaube ich allen klar. Es wissen alle, was es geschlagen hat. Das Telefonat ist alte Geschichte. Die den Deal doof finden, das ich habe zum Beispiel gesehen, Lisa Mazzone hat wieder gesagt, man müsse den Unterwerfungsvertrag jetzt schon ablehnen. Oder sie will natürlich eine deindustrialisierte Schweiz. Das ist klar, weil eine deindustrialisierte Schweiz, dann wohnen wir wieder in der Höhle. Wahrscheinlich haben wir dann weniger Treibhausgasausstoß. Oder? Das ist klar. Und wenn alle arbeitslos sind und so. Aber das ist wirklich Bullshit. Es gibt einfach Leute, die natürlich wegen der Art von Trump den Deal auch ablehnen. Aber man muss denen einfach sagen, die Frage ist am Schluss, ob die Schweiz noch exportiert auf Amerika oder nicht. Und ob die Industrie noch existiert in diesem Land. Und ob auch dann vielleicht Dienstleistungen, vielleicht gibt es noch eine Verknüpfung mit der Pharma, wer weiß, da kommen x Ideen noch. Aber die Frage ist, ob man wirklich die Konsequenzen dann tragen will als Lisa Mazzone.
Genau, und das macht sie sicher nicht, aber sie ist ein Teenager, sie ist eine typische Europäerin, die die ganze Zeit ausruft und nörgelt und so weiter, weil sie keine Verantwortung hat und alles da, was sie sagt, keine Folgen hat. Weil in der Schweiz wird es keine Mehrheit geben für die halsbrecherische Politik, die sie da anmahnt. Und ich meine, Unterwerfungsvertrag finde ich herzig, das zeigt ja, dass der Slogan von der SVP total stark ist.
Genau.
Ich würde das Wort nicht gerne verwenden, es ist mir ein bisschen zu martialisch, obwohl es inhaltlich vollkommen richtig ist, das ist ja gar keine Frage. Aber es zeigt auch, dass die SVP da sehr erfolgreich den Begriff lanciert hat, wenn man so eine, das anwendet, nämlich natürlich logisch, es geht natürlich um die EU. Die EU ist immer lieber, die EU ist immer alles besser. Die EU, obwohl die EU am völlig am zusammenbrechen ist, ist für Frau Mazzone das immer viel besser als Amerika, das ist ja klar. Aber vielleicht noch etwas, du hast erwähnt. Ich glaube schon, bei diesen Zollverhandlungen, die Pharma kommt ganz, ganz eine wichtige Bedeutung über. Und ich glaube, dass aus meinen Informationen, Baum Schneider hat das gecheckt. Sie müssen etwas machen jetzt bei den Medikamentenpreisen. Die Schweizer Medikamentenpreise müssen jetzt rauf. Und zwar relativ schnell, sonst haben wir den Zolldeal nicht. Ich bin todsicher, dass die Amerikaner genau das reinbringen. Ich meine, wenn er da den Macron so vorführt, hey, das ist ihm wichtig. Das ist ihm hure wichtig. Und da wird er todsicher den Hebel jetzt nutzen mit den Schweizer. Deshalb hat er uns jetzt auch noch ein bisschen Zucker gegeben, würde ich jetzt auch noch sagen. Deshalb hat der KKS noch einmal ein bisschen demütigen müssen, weil er eigentlich schon vorbereitet, dass er nachher der Pharma sagt, lasst mal, wenn die Medikamentenpreise nicht aufgehen, dann ist es ein Problem. Also macht Druck auf euren Bundesrat. Und ich sage es noch einmal. Frau Levi, wo ja absolut kein Gehör hatte für alle Wünsche von der Pharmaindustrie. Sie ist Direktorin vom BAG, vom Bundesamt für Gesundheit. Frau Levi, Ihren Informationen hat nichts mehr zu sagen in diesen Verhandlungen, was jetzt Amerika betrifft. Weil Baum Schneider, und da muss man sagen, da ist noch gut, dass sie irgendwo eine traditionelle Sozialdemokratin ist, die weiss, es gibt auch noch Arbeitsplätze, die noch wichtig wären in dem Land, hat es gemerkt. Sie hat gemerkt, sie muss etwas machen. Gut, was ist noch ein nächster Punkt, Dominik?
Ja, ein letzter Punkt vielleicht. Was ich jetzt nicht so erwähnt habe, sind wirklich die ganzen innenpolitischen Sachen, die er gesagt hat. Also er hat betont, wie es der amerikanischen Wirtschaft gut ging, wie die Inflation da unten ist, wie das Wachstum da oben ist, wie die Löhne aufgegangen sind, insbesondere auch für die wenig verdienen, aha, wie weniger Leute Food Stamps, also Essensmarken bekommen und so weiter. Er hat betont, wie er 270'000 Bürokraten entlassen hat. Und dort war es einfach noch lustig, die Zahlen hast du auch schon gebracht, aber er hat noch etwas Interessantes gesagt. Die hätten natürlich müssen einen neuen Job suchen, aber die sind ihm jetzt dankbar, weil die in der freien Wirtschaft alle viel mehr verdienen als vorher in der Administration Biden.
Anders als bei uns.
Anders als bei uns, genau. Das wollte ich unbedingt noch bringen. Und dann zum Abschluss hat er dann auch noch über Somalia und den Fraud, also den Missbrauch von er hat jetzt gesagt, 19 Milliarden Dollar von Sozialhilfegeldern allein im demokratisch regierten Bundesstaat Minnesota gesagt. Und er hat gesagt, ja, es sei ja klar, wenn man Tausende von Leuten importiert aus einem Land, wo ein Failed State ist, dass man dann nachher in Minnesota ein Failed State bekommt, das ist ja klar, oder? Das hat er nochmal kritisiert. Er hat dann dort nochmal betont, wie eben die Stärke vom Westen eine Frage von der Kultur ist. Und das habe ich wirklich, ich meine, das gibt man ihm ja nicht, dass er ein Mann von der Kultur ist und dass er das begreift. Aber offensichtlich hat er das gelesen, oder? Es ist die gemeinsame Kultur von Europa und Amerika macht den Westen aus, macht die freie Marktwirtschaft, die Gesellschaft, die Lebensform aus, wie wir sie haben. Und die will er unbedingt bewahren. This culture lifted the West out from the dark ages. Das ist sehr verkürzt gesagt, aber leider stimmt es historisch.
Es ist die grosse
Errungenschaft vom Westen, ja, dass das ganze kulturelle Ding, wo wir freie Gesellschaft, Kapitalismus und Marktwirtschaft nennen.
Aber das ist eben nicht so einfach. Das ist eben schon genau der Punkt. Das ist ja Common Sense. Wir wissen doch, dass Christentum entscheidend ist. Und man kann sie in den Büchern noch, ich kann die Bücher alle euch nennen, die ihr wollt, hören ab dem 8. Jahrhundert. Genau. Der Triumph der katholischen Kirche, ich sage es jetzt, von der römisch-katholischen Kirche, ist ganz wichtig. Ist wichtig für den Erfolg vom Westen. Und das ist unsere Kultur. Er meint natürlich nicht das Theater und irgendwie klassische Musik. Da
das gehört auch dazu.
Genau, aber er meint natürlich vor allem das. Oder? Wenn man über die Migrationspolitik redet, ist ja völlig klar, er meint die christlich-jüdische Kultur. Das ist der Punkt. Und auch das ist Common Sense. Jeder Mensch, der mehr oder weniger gewissen Verstand hat, weiss das eigentlich. Aber die Akademiker wollen es nicht mehr hören und haben das Gefühl, nein, das ist gar nicht wichtig. Und das ist der Punkt, wo sie kein gutes Argument haben gegen die Argumentation. Und kein gutes Argument haben natürlich auch alle die Trottel, die Demo-Trottel, die jetzt da gehen demonstrieren. Gegen das WEF ist auch, also wirklich, muss ich sagen, fast zwanghaft. Seit Jahrzehnten tun die einfach jedes Mal, wenn WEF ist, so als wäre es Fasnacht für die Linken, tun sie ein bisschen demonstrieren. Ja, immer das Gleiche. Das WEF ist immer noch da, obwohl sie immer demonstrieren. Abgesehen davon, dass einfach ein privater Verein darf doch machen, was er will. Was soll eigentlich die Demonstrationen? Jetzt sind sie natürlich immer gewalttätiger. Und Dominik, da gibt es Widerstand. Was ist da zu sagen?
Ja, also in Bern ist eine unbewilligte Demo sehr schnell im Keim erstickt worden. Das linksgrüne Bern treibt fast durch. Die Verantwortung trägt halt ein FDP-Regierungsrat, Philipp Müller. In Zürich ist die Demonstration am Montagabend bewilligt gewesen, aber das sind wirklich tausend Chaoten gewesen. Es sind auf dem Zorn gegenüber den grossen Konzernen auf der Welt tut man die kleinen Gewerbler in der Stadt Zürich diesen Scheiben einschlagen und den Beizen tut man Tisch und Stühle vermöbeln oder zum Das ist das Schlimme am Kapitalismus, sind die Kleingewerbler in Zürich. Die muss man kaputt machen. Man meint irgendwie den Larry Fink. Und es ist so weird. Und es ist wirklich eine Schneise der Verwüstung, hat man durch Zürich angestellt. Auch natürlich, weil in Zürich andere Leute verantwortlich sind. Und man hätte dort sehr viel früher müssen reingreifen. Auch übrigens das Gebäude von unseren Kollegen vom Dagi, von Tamedia, das TX-Gebäude, ist mit Farbe angegriffen worden. Oder? Es gibt da dafür viele Gründe, hat man angeschrieben, viele Gründe dafür. Es ist komplett absurd. Und die FDP macht es einzig richtig. Sie sammelt Unterschriften für eine Petition. Schluss mit Gewalt und Chaos. Wir fordern konsequenteres Vorgehen gegen gewalttätige Chaoten. Das kann so nicht weitergehen. Und zwar fordert sie konkret, dass Krawallmacher für 48 Stunden festgenommen werden können. Ich denke, das wäre eine gute Geschichte, weil dann spürt man das. Oder? Da kann man nicht einfach so neben dem Arbeiten ein bisschen Krawall machen. Und bereits jetzt haben fast 4'000 Leute das unterzeichnet und ich finde das gut. Wir sollen noch mehr machen. Ich tue den Link unten dran rein und wir tun den Link einblenden, damit das möglichst viel machen
können. Genau, das Einzige, was du jetzt hier falsch gesagt hast, das machen die nicht neben dem Arbeiten, die gehen nicht arbeiten, die studieren. Ja, die nichts tun. Und das Einzige, was blöd ist, wenn man sie 24 Stunden festhält, ist, dass sie ein paar WG-Sitzungen verpassen,
ja, wo man
immer wieder demonstrieren kann. Und vielleicht ihre Eltern sind ein bisschen überrascht, dass ihren Studentensohn oder ihre Studententochter im Gefängnis studiert. Das ist ein bisschen blöd. Aber sonst alles richtig. Tönt das unterschreiben, jetzt unterschreiben. Die FDP hat endlich wieder mal ein bisschen Kraft und ein bisschen Mut, um dem absoluten Unsinn und Missstand etwas entgegenzusetzen. Tönt euch wehren, tönt jetzt unterschreiben. Gut, das war Bern einfach an dem 21. Januar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, tönt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit und gleicher Kanal.